Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In der Flüchtlingspolitik hat Bayerns Ministerpräsident Seehofer die Regierung aufgefordert, das für Spätherbst geplante Treffen mit den Ländern auf September vorzuziehen. Zur Begründung verwies er auf wachsende Probleme bei der Unterbringung von Flüchtlingen in kalter Jahreszeit. Im ARD-Sommerinterview verlangte der CSU-Chef, ein zentrales Thema müsse der, so wörtlich, gewaltige Missbrauch des Asylrechts durch Menschen sein, die wegen finanzieller Anreize nach Deutschland kämen.
Als Horst Seehofer heute zum ARD-Sommerinterview kam, hatte er eine klare Botschaft mitgebracht an diejenigen in der CDU, die ein Einwanderungsgesetz wollen, um dem Fachkräftemangel zu begegnen. Seehofers Botschaft richtet sich aber auch an Angela Merkel, die ein solches Gesetz zuletzt nicht mehr ausschloss.
Ich kann hier für die CSU verbindlich erklären, ein Einwanderungsgesetz, das zu mehr Einwanderung noch nach Deutschland führen würde, wird mit der CSU nicht in Frage kommen. Denn alles, was bisher diskutiert wird, hätte eine zusätzliche Einwanderung zur Folge, neben dem, was uns im Moment schon als Problem beschäftigt.
Bei Heilbronn bezogen heute Flüchtlinge Zelte auf dem Gelände einer ehemaligen Autobahnmeisterei. Das Zeltlager soll aber nur eine Zwischenlösung sein. Im Zusammenhang mit den Flüchtlingen vom Westbalkan sprach Seehofer heute erneut von einem Missbrauch des Asylrechts.
Wenn wir die Solidarität für die wirklich Schutzbedürftigen in unserer Bevölkerung erhalten wollen, dann müssen wir diesen Missbrauch abstellen. Die Zuwanderer aus dem Westbalkan übersteigen mittlerweile fast um das Doppelte die Zuwanderer aus Syrien, also aus einem Bürgerkriegsgebiet. Und wenn Sie sich jetzt nur mal gedanklich vorstellen, wir hätten jetzt nicht dieses wunderschöne Wetter, sondern wir wären mitten im Winter, dann hätten wir die totale Katastrophe, was die Unterbringung angeht.
Seehofer appellierte an die Kanzlerin, noch im September einen neuen Flüchtlingsgipfel von Bund und Ländern einzuberufen.
Das komplette Interview mit Horst Seehofer finden Sie auf tagesschau.de. Dazu weitere Hintergründe zur Flüchtlingsdiskussion. In der Affäre um die Ermittlungen gegen die Betreiber des Blogs Netzpolitik.org hat Verfassungsschutzpräsident Maaßen die Strafanzeigen verteidigt. Sein Haus habe gegen die Herausgabe der als geheim eingestuften Dokumente vorgehen müssen, um die Arbeitsfähigkeit im Kampf gegen Extremismus und Terrorismus sicherzustellen, sagte er der Bild am Sonntag. Die Bundesanwaltschaft hatte Ermittlungen wegen Landesverrats gegen zwei Journalisten eingeleitet. Derzeit ruht das Verfahren mit dem Hinweis, ein Gutachten werde abgewartet. Im neu aufgeflammten Konflikt zwischen Türken und Kurden nimmt die Gewalt kein Ende. Bei zwei Anschlägen wurden heute drei türkische Militärangehörige getötet und mehr als 30 Menschen verletzt. Einer der Anschläge ereignete sich nahe der Grenze zum Iran an einem Posten der Militärpolizei. Dort flog ein mit Sprengsätzen beladenes Fahrzeug in die Luft. Die türkischen Behörden machen die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK für die Taten verantwortlich.
Mit Gewalt reagierten türkische Sicherheitskräfte auf Ausschreitungen von Sympathisanten der verbotenen Kurdenpartei PKK in zahlreichen Städten des Landes nach den blutigen Anschlägen der vergangenen Nacht. In der osttürkischen Provinz Are starben zwei Soldaten, als ein Attentäter einen mit Sprengstoff beladenen Traktor in den Stützpunkt lenkte. In der südosttürkischen Provinz Mardin kam ein Soldat ums Leben, nachdem er mit seinem Fahrzeug auf eine Mine gefahren war. Der Chef der gemäßigten Kurden- und Linkspartei HDP, Demirtas, rief die Konfliktparteien dazu auf, das Töten zu beenden. Ich mache keinen einseitigen Aufruf. Die PKK muss sofort die Waffen ruhen lassen. Daraufhin muss auch die Regierung ihre Operationen stoppen, um den Weg für den Dialog wieder zu öffnen. Seit dem Anschlag in der türkischen Stadt Suruç eskaliert die Gewalt zwischen Armee und kurdischen Kämpfern. Und das, obwohl die Türkei nach wie vor davon ausgeht, dass die Terrororganisation IS für den Anschlag verantwortlich ist. Kurdenorganisationen werfen der Regierung vor, nicht entschlossen genug gegen den IS vorzugehen. Ministerpräsident Davutoğlu wies die Vorwürfe zurück und sagte, die Türkei werde den Kampf gegen die IS-Terroristen entschlossen fortsetzen.
Die israelische Regierung verschärft ihr Vorgehen gegen jüdische Extremisten. Ministerpräsident Netanyahu kündigte an, mit voller Kraft gegen Hass und Terrorismus von jeglicher Seite zu kämpfen. Hintergrund sind ein Brandanschlag auf eine palästinensische Familie sowie ein Messerangriff auf Teilnehmer einer homosexuellen Parade. Die Taten haben eine breite Diskussion über den Umgang mit religiös motivierter Gewalt ausgelöst.
Israel unter Schock. Tausende demonstrieren im ganzen Land gegen religiösen Extremismus und Intoleranz. Auch viele Politiker nehmen teil. Präsident Rivlin fordert gar einen Weckruf. Denn diese Verbrechen erschüttern Israelis und Palästinenser. Ein Brandanschlag auf das Haus der Familie Dawabscha in der Nähe von Nablus. In den Flammen stirbt der 1,5 Jahre alte Ali. 3 Familienmitglieder werden mit schweren Verbrennungen in ein israelisches Krankenhaus gebracht. Für den Anschlag werden radikale jüdische Siedler verantwortlich gemacht. Anschläge dieser Art nehmen immer mehr zu. Konsequenz: gewaltsame Proteste der Palästinenser. Tote und Verletzte bei Zusammenstößen mit israelischen Sicherheitskräften. Es gibt Befürchtungen, dass die Unruhen sich ausweiten könnten. Bereits am Donnerstag ein weiterer Anschlag. Mit einem Messer greift ein ultraorthodoxer Jude Teilnehmer der Gay-Parade in Jerusalem an. 6 Menschen werden verletzt. Heute stirbt die 16-jährige Shira an den Folgen. Israel will nun hart durchgreifen, so Premier Netanyahu. Viele aber kritisieren, dass der Kampf gegen jüdische Extremisten zu lange vernachlässigt worden ist. Der Druck auf die israelische Regierung nimmt zu. Es könnte eine neue Runde der Gewalt drohen. Vor allem der umstrittene Siedlungsbau hat die Radikalen gestärkt. Und Israel reagiert. Jüdische Extremisten sollen künftig auch ohne Prozess länger inhaftiert werden können. Dieser umstrittene Behördengewahrsam ist bisher nur auf die Palästinenser angewendet worden.
Im ehemaligen deutschen Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau ist heute der Opfer des Völkermordes an den europäischen Roma und Sinti gedacht worden. Die internationale Gedenkfeier war geprägt von Warnungen vor Fremdenhass in der Gegenwart. Vor 71 Jahren waren die letzten der knapp 3000 Häftlinge des sogenannten Zigeunerlagers von Auschwitz ermordet worden. Insgesamt wurden Hunderttausende Roma und Sinti von den Nationalsozialisten umgebracht.
Wenn Sinti und Roma wie heute in Auschwitz der Holocaust-Opfer gedenken, dann geht es immer auch um eine offizielle Anerkennung. Auch sie wurden von den Nationalsozialisten verfolgt und ermordet, aber viele wissen es nicht oder ignorieren es. Und das bei 500.000 Opfern. Manche wurden in ihren Heimatorten einfach erschossen, wie die beiden Onkel von Kazimierz Jaworski. Immer wenn man Opa davon erzählte, weinten wir. Er sagte, der Deutsche, diese Stimme, der Wachhund. Ach, für die waren wir ja keine Menschen. Wir waren dritte Kategorie, vor allem wir Roma. Es war am 2. August 1944, als die letzten noch verbliebenen 2.900 Sinti und Roma aus dem sogenannten Zigeunerlager getrieben und in den Gaskammern ermordet wurden. Die Gedenkfeier aber gerät vor allem zur aktuellen Anklage. Roma seien heute in Ungarn oder Bulgarien rechten Schlägertrupps ausgeliefert. Das Thema Armutsmigration werde auf dem Rücken der Minderheit ausgetragen, so Romani Rose vom Zentralrat der Sinti und Roma. Er befürchtet eine zunehmende Diskriminierung.
Geschichtsvergessenheit und Holocaustleugnung stellen heute eine ernste Gefahr für die Demokratie dar. In der Bundesrepublik, wo heute wieder Flüchtlingsheime in Flammen stehen, beobachten wir einen deutlichen Anstieg rechter Gewalttaten.
Erst in diesem Jahr hat das EU-Parlament den 2. August zum offiziellen Holocaust-Gedenktag der Sinti und Roma erklärt. Auch dafür haben sie lange kämpfen müssen.
US-Präsident Obama verstärkt seine Bemühungen beim Klimaschutz. Morgen will er einen Aktionsplan für saubere Energie vorlegen. Bereits heute verlautete aus Regierungskreisen, dass die Vorgaben darin deutlich schärfer ausfallen als erwartet. Medienberichten zufolge droht deshalb hunderten Kohlekraftwerken die Schließung. Allerdings ist unklar, ob Obama seinen Klimaschutzplan durchsetzen kann. Republikaner und Industrieverbände haben Widerstand angekündigt.
Punkt Mitternacht Washingtoner Zeit verkündete das Weiße Haus die Nachricht, und zwar per Eilmeldung in den sozialen Netzwerken. Am Montag, heißt es da, werde Präsident Obama einen neuen Klimaplan verkünden. Dies sei der größte Schritt, den man jemals unternommen hätte in Sachen Klimaschutz. Per Videobotschaft wendet sich Obama an die Amerikaner. Unser Klima verändert sich. Dies schadet unserer Wirtschaft, unserer Sicherheit, unserer Gesundheit. Und das ist eine Tatsache. Wenn Sie wie ich glauben, dass wir unseren Kindern keinen irreparablen Planeten hinterlassen dürfen, dann bitte ich Sie, teilen Sie diese Nachricht mit all Ihren Freunden. Obamas Ziele, so viel ist jetzt schon bekannt, sind ehrgeizig. Landesweit soll der CO2-Ausstoß bis 2030 um ein Drittel sinken. Erneuerbare Energien statt umweltschädliche Kohle. Bislang gibt es keine landesweiten Grenzwerte für den CO2-Ausstoß von Kohlekraftwerken. Sie sind die größten Luftverpester in den USA. Viele der Anlagen könnten jetzt vor dem Ausstehen. Widerstand gegen Obamas Plan formiert sich bereits jetzt, vor allem in Bundesstaaten, deren Wirtschaft vom Kohlestrom abhängt. Mehrere Gouverneure bereiten Klagen vor und wollen notfalls bis zum obersten Gerichtshof ziehen.
Obama wollte den Klimaschutz von Anfang an zu seinem Thema machen, doch er scheiterte am Widerstand im Kongress. Jetzt versucht er es im Alleingang per Erlass. Er scheint entschlossen, seinen Klimaplan noch vor Ende seiner Amtszeit zu zementieren, denn er will als der Präsident in die Geschichte der USA eingehen, der die Energiewende eingeleitet hat.
Das auf der Insel La Réunion angeschwemmte Trümmerteil stammt sehr wahrscheinlich von der seit gut einem Jahr verschollenen Maschine des Fluges MH370. Nach Angaben der malaysischen Regierung sind sich Experten sicher, dass das Wrackteil zu einer Boeing 777 gehört. Außer der Maschine von Flug MH370 wird kein anderer Flieger dieses Typs vermisst. Bei dem Trümmerteil handelt es sich um die Flügelklappe einer Tragfläche.
Eines der drei größten Containerschiffe der Welt ist heute in Hamburg auf den Namen Zoe getauft worden. Der Frachter der Reederei MSC ist knapp 400 Meter lang und bietet Platz für mehr als 19.000 Standardcontainer. Morgen Abend soll der Frachter Hamburg in Richtung Antwerpen und Asien verlassen.
Die neuen Enthüllungen der ARD und der britischen Zeitung Sunday Times schlagen Wellen. Die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA nannte den Verdacht gegen zahlreiche Spitzenleichtathleten alarmierend. WADA-Präsident Reedy erklärte, man sei verstört über das Ausmaß der Anschuldigungen. Laut Recherchen hat der Leichtathletik-Weltverband IAAF eine große Zahl von Blutproben mit auffälligen Werten ignoriert. Sie deuten nach Einschätzung von Experten auf systematisches Doping hin.
Aufgedeckt, das dreckigste Geheimnis des Sports. So titelt die Sunday Times heute. Gemeinsam mit der ARD-Doping-Redaktion hat sie weitreichendes Doping in der internationalen Leichtathletik offengelegt. Deutsche Sportler sind im internationalen Vergleich wenig auffällig, fürchten aber den Generalverdacht. Für solche Triumphe trainiert Diskus-Olympiasieger Robert Harting 7 Tage die Woche. Unfairer Wettbewerb, offenbar vom Weltleichtathletikverband nicht wirksam bekämpft, da hat er
weniger Spaß am Sport, wenn man weiß, dass man einfach scheinbar ja institutionell irgendwie betrogen wird. Wer bei Olympischen Spielen mitmacht, ja, der hat einfach Regeln zu befolgen.
Regeln, für deren Einhaltung auch der Weltleichtathletikverband IAAF zuständig ist. Der bestätigte inzwischen, dass die auffälligen Blutwerte aus seiner internen Datenbank stammen. Den Vorwurf, diesen Werten nicht effektiv nachgegangen zu sein, weist der Verband zurück und hat eine detaillierte Stellungnahme angekündigt. Die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA zeigt sich über die ARD-Recherchen alarmiert. Das sind harte und weitgehende Anschuldigungen. Wir werden sie schnellstmöglich von unserer Kommission untersuchen lassen. Die Leichtathletik in der Glaubwürdigkeitskrise. Die Diskussion über die Wirksamkeit internationaler Dopingkontrollen hat neuen Zündstoff.
Die Niederländer feierten heute beim deutschen Traber-Derby in Berlin-Mariendorf einen Doppelerfolg.
Der strahlende Derby-Sieger heißt Robin Bakker. Vor rund 10.000 Trabrennsportfans dominierte der Mitfavorit aus den Niederlanden mit dem dreijährigen Hengst Ferrari Kiewitzhof die Konkurrenz. Auf der traditionsreichen Bahn in Berlin-Mariendorf gewann er überlegen mit 5 Längen Vorsprung. Zweiter wurde Friendship Newport vor Raffaello Diamant mit dem Berliner Fahrer Michael Nimczyk. Der Favorit Cash Hanover aus Berlin galoppierte und hatte so keine Chance auf den Sieg. Damit ging zum 3. Mal in Folge der Derby-Sieg in die Niederlande. Das Preisgeld für den Besitzer von Ferrari Kiewitzhof beträgt gut 107.000 Euro.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 3. August.
Zwischen dem Tief, das nach Irland zieht, und einem Hoch über Mittel- und Osteuropa strömt heiße, trockene Luft zu uns.
In der Nacht ist es klar oder nur leicht bewölkt. Wolkig ist es am ehesten an den Küsten und im Südosten. Auch morgen tagsüber scheint verbreitet die Sonne für längere Zeit. Hier und da tauchen ein paar Schleierwolken auf, über den östlichen und südöstlichen Mittelgebirgen auch Quellwolken. In der Nacht 18 Grad am Niederrhein, 9 Grad in manchen Alpentälern. Am Tag 24 Grad auf Rügen, 34 Grad am Rhein. Am Dienstag im Osten viel Sonne, im Westen nach freundlichem Beginn später teilweise gewittrige Regenfälle, die kräftig sein können. Am Mittwoch ist es vielerorts wieder freundlich, gegen Abend im Bergland im Süden und Osten einzelne Hitzegewitter. Am Donnerstag viel Sonne, im Nordosten ist es mitunter wolkiger.
Um 23.20 Uhr meldet sich Pina Atalay mit diesen Tagesthemen. Schwarzer Peter, Bundesanwaltschaft und Verfassungsschutz machen sich gegenseitig für die umstrittenen Ermittlungen gegen Netzpolitik.org verantwortlich und große Pötte, wie sinnvoll sind die neuen Mega-Containerschiffe? Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.